HR-Info. Fit und gesund.
Mit Viola Seife. Personalisierte Medizin, das ist ein Modebegriff. Er fehlt inzwischen in kaum einer Zeitschrift, bei kaum einer medizinischen Tagung. Es findet eigentlich ein regelrechter Hype darum statt. Aber ist es nur ein Hype, der so schnell wieder vergeht wie jede Mode? Oder finden unter dem Begriff wichtige Entwicklungen in Forschung und Medizin statt? Das ist unser Thema heute. Was ist eigentlich gemeint, wenn Ärzte und Wissenschaftler von personalisierter oder individualisierter Medizin sprechen? Dazu zunächst ein paar Überlegungen. Christoph Winkelmann.
Personalisierte Medizin. Versprechen die Wissenschaftler und Ärzte uns Patienten damit in Zukunft so etwas wie eine generelle, ganzheitliche Behandlung? Eine, die wirklich auf unsere individuellen Probleme und Bedürfnisse eingeht? Die nicht im 5-Minuten-Rhythmus die nächstbeste Pille gegen unklare Schmerzen im Kopf, im Bauch oder im Rücken verschreibt? Eine Medizin, die ausführlich nachfragt, sich mit unseren Lebensumständen, unserem Essen und auch unseren Gefühlen auseinandersetzt und Therapien individuell ausrichtet? Haha, werden Sie vielleicht entgegnen, träum weiter, wohl auf der Suche nach dem Medizinparadies auf Erden, was? Wer soll denn sowas bezahlen? Unser Gesundheitssystem gilt doch jetzt schon als eins der teuersten der Welt. Aber was meint personalisierte Medizin dann? Eine verbindliche Definition gibt es bisher nicht, aber es gibt Ansätze, die diskutiert werden. Eine der Institutionen, die sich mit personalisierter Medizin auseinandersetzt, ist die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina mit Sitz in Halle. Ihr gehören rund 1400 Wissenschaftler aus der ganzen Welt an. Finanziert wird sie zum größten Teil vom Bund, aber sie ist trotzdem eine unabhängige Einrichtung, nur, wie es so schön heißt, dem Gemeinwohl verpflichtet. Ihre Aufgabe ist es, Entwicklungen in der Wissenschaft, die für uns alle wichtig werden könnten, möglichst früh zu erkennen, sie einzuordnen und Politik und Gesellschaft Empfehlungen dazu zu geben. Auch zur personalisierten Medizin wird sie sich äußern.
Bis dahin dauert es aber noch etwas. Allerdings gibt es natürlich schon jetzt Einschätzungen dazu. Ich habe den Präsidenten der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Professor Jörg Hacker, bei einer Tagung der Robert-Bosch-Stiftung in Heidelberg gefragt, was er denn unter personalisierter Medizin versteht und wie er den Patienten der Zukunft sieht.
Der Patient der Zukunft wird sozusagen auch als Individuum sehr viel stärker wahrgenommen werden durch die Möglichkeit, das individuelle Genom zu analysieren. Und da sehen wir die ersten Erfolge, die sehr gut sind im Bereich der Krebsdiagnose und Krebstherapie. Wenn man hier eine aufwendige Diagnostik macht, kann man besser vorhersagen, wie bestimmte Medikamente wirken und welche Dosierung sinnvoll ist bei einzelnen Patienten. Und das ist der große Vorteil von dieser individualisierten Diagnosemöglichkeit. Und ich glaube, insgesamt wird es so sein, der Patient der Zukunft wird ja auch ein Patient sein, der älter sein wird im Durchschnitt, als das jetzt der Fall ist, sodass hier auch neue Krankheiten gehäuft auftreten und auch Therapienotwendigkeiten auftreten, die anders sind. Und da wird sich sehr viel tun in den nächsten Jahren. Es ist also, hierauf zu reagieren, ist nicht nur eine Aufgabe der Medizin alleine, sondern es ist auch eine Aufgabe der Gesamtgesellschaft, wenn man so will. Und dann wird der Patient der Zukunft sicherlich sehr viel stärker konfrontiert sein können mit molekularbiologischen Analyse und auch Therapiemöglichkeiten. Und es wird, so hoffe ich jedenfalls, die Prophylaxe eine größere Rolle spielen als jetzt. Wir sehen ja schon, dass metabolische Syndrome, Ernährung, dass das eine große Rolle spielt. Und hier ist natürlich auch die Wissenschaft aufgerufen, Korrelationen zu finden, auch Ansatzpunkte für Interventionen zu finden. Und da wird sich auch viel tun in der nächsten Zeit, bin ich sicher.
Der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Mikrobiologe Professor Hacker, meint, dass es in der personalisierten Medizin einmal völlig normal sein wird, das komplette Erbgut eines Patienten, sein individuelles Genom, zu analysieren. Die Wissenschaftler hoffen, Krankheiten dadurch zielgerichteter und auch schneller behandeln oder sie effektiver vermeiden zu können, weil sie dabei erkennen können, ob Gene eines Patienten sich verändert haben, ob vielleicht falsche Gene im Körper aktiv sind oder umgekehrt nicht aktiv sind, obwohl sie es eigentlich sein sollten. Viele Wissenschaftler gehen inzwischen davon aus, dass die Erbgutanalyse, die sogenannte Genomsequenzierung, schon recht bald üblicher Bestandteil unserer Krankendaten sein wird, dass es schon in den nächsten Jahren für jeden Patienten eine Analyse seines kompletten Erbguts geben wird, zumal die Kosten für eine solche Analyse rapide sinken. Franziska Erhardt.
2001 ist es soweit. Zum ersten Mal haben Wissenschaftler das komplette Genom eines Menschen, seine gesamten Erbinformationen, entschlüsselt. 11 Jahre hat es gedauert, bis alle Daten analysiert waren. Mehr als 1000 Wissenschaftler in der ganzen Welt haben daran gearbeitet. Die Kosten für das Humangenomprojekt lagen nach Angaben des European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg bei insgesamt 3 Milliarden Euro. Doch sie sanken Zug um Zug. Vor 4 Jahren kostete die komplette Erbgutanalyse eines Menschen etwa 1 Million Euro. Im vergangenen Jahr lagen die Kosten nur noch bei etwa 10.000 Euro und jetzt sind sie auf rund 1.000 Euro gesunken. Möglich ist das, weil die Analyse mittels spezieller Computer immer schneller geht. Sie dauert heute nur noch einen Tag.
HR Info, fit und gesund, heute zum Thema der Patient der Zukunft. Die Analyse unseres Erbguts geht also immer schneller und sie wird immer billiger. Das macht sie natürlich auch interessanter für einen möglichen breiteren Einsatz in der Medizin. Doch bevor es soweit ist, sagt der Präsident der Akademie der Wissenschaften, Professor Hacker, müssen noch eine Menge wichtiger Fragen geklärt werden, die uns alle betreffen.
Da werden natürlich sehr viele Daten auf uns zukommen, der Analysenotwendigkeit. Das ist eine Richtung im Moment auch in den Lebenswissenschaften, diese Daten auszuwerten, sie auch dann Patienten zur Verfügung zu stellen. Spielt das Problem der Selbstbestimmung im Hinblick auf das eigene Genom eine Rolle? Das muss alles natürlich auch von der rechtlichen Seite her sinnvoll gemacht werden und eingerichtet werden. Aber das halte ich für eine ganz wichtige Richtung. Und dann die Analyse von mikrobiellen Lebensgemeinschaften, die auch Bedeutung haben für Erkrankungen, beispielsweise unsere Darmflora, die wir jetzt mit Hilfe von molekularbiologischen Methoden analysieren können und wo dann bestimmte Stoffwechselerkrankungen oder auch chronisch entzündliche Erkrankungen auf diese Darmflora zurückgeführt werden kann. Man spricht hier von Mikrobiomanalyse. Und auch das ist aus meiner Sicht eine Richtung, die sich in den nächsten Jahren noch rasant weiterentwickeln wird.
Wenn Professor Hacker recht behält, werden wir Patienten der Zukunft es nicht nur mit einer immer schnelleren Analyse unseres Erbguts zu tun haben. Auch die Entschlüsselung der Gene aller Mikroorganismen, die auf unserer Haut, im Mund oder in unserem Darm vorkommen, wird wohl rasant vorankommen. Mit der Genanalyse all unserer winzigen Mitbewohner, den Bakterien zum Beispiel, befasst sich die sogenannte Mikrobiomanalyse, von der Professor Hacker gerade gesprochen hat. Sie gilt als wichtig für die Medizin der Zukunft, weil diese Mikroorganismen wohl eine Schlüsselrolle dabei spielen, ob wir gesund bleiben oder krank werden. Wie sehr sie jeden von uns beeinflussen, kann man sich vielleicht schon deshalb lebhaft vorstellen, weil es Unmengen dieser Mikroben in und auf unserem Körper gibt. Dazu Dr. Per Borg. Er ist Bioinformatiker am European Molecular Biology Laboratory, kurz EMBL, in Heidelberg, einem der weltweit führenden Institute der Molekularbiologie.
Es gibt so von den Mikrobiologen so 2 Zahlen, die sind noch nicht ganz gesichert. Die eine Zahl ist, dass im menschlichen Körper 10-mal so viel bakterielle Zellen sind als menschliche Zellen. Und wir haben eine ganze Menge Zellen. Das ist schon mal beeindruckend, finde ich. Die zweite Zahl, und das haben wir gefunden in ähnlichen Studien, dass wir mehr als 4 Millionen, gesichert ist mindestens 3 Millionen bakterielle Gene haben. Das sind also Funktionsträger. Und der Mensch hat davon ca. 20.000. Das ist also von der Funktion ein Repertoire. Die können also viel mehr machen als unsere menschlichen Protein miteinander machen können. Und das ist auch eine gewaltige Zahl. Und das muss man versuchen zu sehen. Und es ist auch klar, dass der Darm, unsere Darmflora und wir ständig in Kommunikation sind. Keiner weiß wie. Aber das Immunsystem muss die Bakterien ja irgendwie tolerieren und die bösen Bakterien, die Pathogene, wenn es geht, nicht tolerieren. Also es muss eine Kommunikation geben, die irre ist, die noch keiner versteht. Also wir versuchen erstmal wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen. Was ist denn da und in welchen Zuständen, also wenn ich viel esse oder wenn ich einen bestimmten Krankheitstyp habe, zu sehen, ob es da Korrelationen gibt.
Inzwischen wird allein die Darmflora mit über 30 Krankheiten in Verbindung gebracht. Darunter sind nicht nur Darmerkrankungen wie Darmkrebs, sondern auch Krankheiten, die man als Laie wohl zunächst überhaupt nicht in Verbindung mit Darmbakterien bringen würde. Dazu gehören Arteriosklerose oder auch neurologische Erkrankungen wie Parkinson oder Multiple Sklerose. Aber, wie Dr. Borg sagt, wirkliche Beweise dafür gibt es noch nicht. Die Wissenschaftler sprechen deshalb bisher nur von Korrelationen. Sie gehen also davon aus, dass es Wechselwirkungen zwischen Mikroorganismen im Darm und solchen Erkrankungen gibt. Aber was da Ursache und was Wirkung ist, das ist noch völlig offen. Immerhin ist Dr. Borg und seinem Team im letzten Jahr eine große Entdeckung gelungen. Christoph Winkelmann.
Die Wissenschaftler von Embel in Heidelberg untersuchten zunächst die Stuhlproben von mehr als 20 Menschen auf die Erbsubstanz ihrer Darmbakterien. Dabei fanden sie heraus, dass die Darmflora nicht von Mensch zu Mensch verschieden ist, wie bis dahin gedacht, sondern dass sie sich grob in drei Gruppen einteilen lässt. Drei Darmgemeinschaften, wie Dr. Borg sie nennt. Jede dieser Gruppen wird von einem anderen Bakterientyp dominiert. Je nachdem, zu welcher Gruppe wir gehören, können wir beispielsweise Nahrung unterschiedlich gut in Energie umsetzen. Auch die Wirkung von Medikamenten scheint mit unserer speziellen Darmgruppe zusammenzuhängen. Möglicherweise sogar die Neigung zu Fettleibigkeit.
So überraschend diese Erkenntnis war, vieles ist noch unklar. So weiß Dr. Borg zum Beispiel noch nicht, wovon die jeweilige Darmbakteriengruppe abhängt und wie stabil sie überhaupt ist.
Ich denke nicht, dass diese drei Darmtypen, also Enterotypen, wie wir sie nennen, so stabil wie Blutgruppen sind. Also ich habe auch erst vor kurzem gelernt, dass man in seinem Leben eine Blutgruppe wechseln kann, wusste ich vorher auch nicht. Wir wissen aber, dass man Enterotypen wechseln kann im Verlaufe des Lebens. Wie häufig das passiert, da brauchen wir viel mehr Daten. Das Problem ist, es ist sehr teure Forschung, muss man dazu sagen. Und ich denke, irgendwann wird eine Relevanz dieser Darmtypen kommen. Aber das wissen wir halt noch nicht. Ne? Also was die Relevanz ist, das kann einfach sein, dass es drei Zustände sind, dass man morgen einen anderen hat. Das wissen wir alles noch nicht. Ich hoffe drauf, dass das einen Beitrag leistet. Aber das müssen wir sehen, was das die Zukunft bringt.
Immerhin, Dr. Borgs Entdeckung der drei Darmtypen ist im letzten Jahr um die ganze Welt gegangen. Überall ist darüber berichtet worden. Die Konsequenz, eine Flut von E-Mails, Briefen und Anrufen erreichte ihn. Sie kamen allesamt von Menschen, die unter heftigen Verdauungstraktproblemen litten, zum Teil schon seit vielen Jahren. Dr. Borg und sein Team waren richtig schockiert über die Berichte, schockiert darüber, dass niemand diesen Menschen helfen konnte, dass es nicht mal einen Ansatzpunkt für eine Hilfe gab. Auch er konnte nicht helfen, schließlich ist er kein Arzt, sondern Bioinformatiker, aber er hatte eine Idee. Er wollte Menschen mit dem gleichen Darmtyp über das Internet zusammenbringen, damit sie sich über ihre Probleme und über mögliche Lösungswege austauschen konnten. Gleichzeitig wollte er auf diesem Weg mehr Menschen dafür gewinnen, ihren Darmtyp analysieren zu lassen, um seine Untersuchungen auszuweiten und genauer bestimmen zu können, welche Bakterien im Darm leben und wie sie miteinander in Beziehung stehen. Also startete Dr. Borg im letzten September gemeinsam mit seinem Team das Projekt My Microbes, meine Mikroben. Und das funktioniert so. Daniel Skondo.
Jeder, der wissen möchte, zu welchem Darmtyp er zählt, kann anonymisiert an der Genombestimmung seiner Darmmikroben teilnehmen. Das können Menschen mit oder ohne Darmprobleme sein, wirklich jeder und jede weltweit. Wer sich beteiligen möchte, stellt den Wissenschaftlern eine Stuhlprobe zur Verfügung. Er muss dafür allerdings auch zahlen. Der Grund? Die Entzifferung der Darmbewohner ist ziemlich teuer. Jede einzelne Entschlüsselung kostete zu Beginn des Projekts um die 2000 Euro. Das Geld steckten die Wissenschaftler nicht in die eigene Tasche, sondern sie müssen für die Darmgenombestimmung ja selbst zahlen. Weil die Forscher aber Erkenntnisse über die Darmbewohner und ihre Wirkungen auf unsere Gesundheit gewinnen wollen, mussten die Teilnehmer von Anfang an nicht den vollen Betrag zahlen. Anfangs kostete die Teilnahme 1.450 Euro. Inzwischen, das ist der neueste Stand, zahlt man 841 Euro. 841 Euro für die Teilnahme an einem möglicherweise bahnbrechenden Wissenschaftsprojekt. Ziel der Forscher ist es, für das My Microbes-Projekt 5.000 Teilnehmer zu gewinnen, um bessere statistisch verwertbare Aussagen treffen zu können. Aber von dieser Zielmarke sind sie noch weit entfernt. Wer teilnehmen möchte, kann selbst festlegen, ob er die Ergebnisse seiner Untersuchung erfährt oder seine Stuhlprobe einfach nur Wissenschaftlern zur Verfügung stellt, die das Ökosystem in uns erforschen. Bevor man mitmacht, bekommt man übrigens ein 10-seitiges Dokument zugeschickt. Darin legen die Forscher genau dar, was mit der Untersuchung erreicht werden kann und was nicht. Sicher ist sicher. Vielleicht verwechselt sie ja doch mal jemand mit Ärzten. Alle Infos zu dem Projekt gibt es im Internet unter my.microbes.eu.
Zugegeben, es ist schon eine ziemlich außergewöhnliche Form der Wissenschaftsfinanzierung, dass man die Teilnahme am Projekt selbst zahlen muss. Aber sie bringt nicht nur den Forschern was, sondern auch den Teilnehmern. Dr. Borg nennt das eine klassische Win-Win-Situation, die er und sein Team vorher sehr sorgfältig haben prüfen lassen.
Das ist in unserer Hand. Wir haben das legal testen lassen, wir haben das ethisch testen lassen, das ist alles okay. Und zu dem, was wir denken, was wir auch vermitteln können, wenn wir so eine Community haben, also Leute mit ähnlichen Leiden oder Interessen, dann wollen wir auch offerieren eine Art soziales Netzwerk. Weil wenn Leute eine ähnliche Darmzusammensetzung haben und einen ähnlichen Phänotyp, also Phänotyp heißt eine ähnliche Art von Bauchschmerzen zum Beispiel, dann liegt es nahe, dass die irgendeine Verwandtschaft haben. Und wenn die dann irgendwie über die Diät einfach sich austauschen können, der eine, wenn er Milch anfasst, dann tut es noch mehr weh, der andere, wenn er Joghurt isst, dann geht es ihm viel besser, dass so eine Sachen unter diesen Leidensgenossen, die voneinander ja nicht wissen, auch im derzeitigen Gesundheitssystem ja auch nicht vermittelt werden. Es gibt Blogs inzwischen schon, wo sich Leute über Diät austauschen. Aber dass wir die zusammenfassen können, aber auch nachfragen können, wenn wir irgendwie eine neue Erkenntnis haben. Also eine Art Gemeinschaft um die Wissenschaft rumbilden können auf freiwilliger Basis. Und das ist eben, woran wir auch zurzeit arbeiten und was wir ausbauen können.
HR Info, fit und gesund. Die Erkenntnisse, die die Forscher am Embl über die Mikroorganismen im Darm gewonnen haben, gehen inzwischen schon weit über eine bloße Bestimmung des speziellen Darmtyps hinaus. Sie können mittlerweile der Genombestimmung der Darmflora eines Menschen Hinweise auf verschiedene mögliche Erkrankungen entnehmen, unter anderem auf Diabetes, die chronische Darmentzündung Morbus Crohn oder auf Darmkrebs. Hinweise wohlgemerkt, wirklich sicheres Wissen gibt es wie gesagt noch nicht. Aber trotzdem scheint die Entwicklung in diesem Forschungsbereich so rasant voranzukommen, wie Professor Hacker, der Präsident der Akademie der Wissenschaften, das zu Beginn unserer Sendung schon vermutet hat. Auch Dr. Borg vom Embl in Heidelberg ist überrascht, wie schnell er und sein Team weiterkommen.
HR Info. Fit und gesund.
Heute zum Thema der Patient der Zukunft, wie Erbgutanalysen die moderne Medizin verändern. Wie es aussieht, wird die Analyse unseres individuellen Erbguts, die Genomsequenzierung, wie sie genannt wird, in nicht allzu weiter Ferne eine wichtige Rolle in der Medizin spielen. Eigentlich hat diese Zukunft sogar längst begonnen. Zum Beispiel am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, einem der wichtigsten nationalen Forschungszentren mit über 3000 Mitarbeitern. Warum die Genomsequenzierung dort so wichtig ist, das erklärt der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Krebsforschungszentrums, Professor Ottmar Wiestler, so.
Es ist so, dass es große Unterschiede gibt im Muster der Erbgutveränderung zwischen einzelnen Erkrankten, oft mit derselben Tumorart. Damit ist das natürlich eine ideale Möglichkeit, auch eine neue Grundlage zu schaffen für das, was wir manchmal personalisierte oder individualisierte Krebsmedizin nennen. Nämlich auf der Grundlage einer Krebsgenomsequenzierung zu fragen, wo sind Ansatzpunkte für eine Behandlung, die bei diesem einzelnen betroffenen Patienten mit großer Wahrscheinlichkeit greifen. Im praktischen Ansatz ist es so, wir sind im Moment gerade in der Vorbereitung für eine große Studie, bei der wir genau dieses verfolgen wollen bei krebskranken Kindern, die nach der Behandlung einen Rückfall erleiden. Bei Kindern ist es ja glücklicherweise so, dass sehr viele Betroffene durch die Behandlung geheilt werden können. Kinder mit Blutkrebs können heute über 80% geheilt werden. Das gilt auch für manche andere Krebserkrankungen im Kindesalter. Leider kommt es in manchen Fällen aber auch zum Wiederauftreten des Tumors, also zum Rückfall. Bei manchen häufiger, bei manchen weniger häufig, bei den Gehirntumoren, die uns besonders interessieren, ist das zum Beispiel in gut der Hälfte der betroffenen Kinder so, dass nach einer zunächst erfolgreich erscheinenden Therapie, eine Bestrahlung, eine Chemotherapie, eine Operation, oft alles drei gemeinsam, der Tumor wiederkommt. Und in der Situation wird die Prognose für das Kind ungünstiger, weil wir wissen, dann schlagen die verfügbaren Behandlungen oft nicht mehr erfolgreich an. Und die Frage, die wir uns da jetzt stellen, ist, wenn wir bei diesen Kindern die Krebserkrankung sehr viel umfassender untersuchen durch Erfassen aller Erbgutveränderungen in den Krebszellen, können wir Hinweise dafür bekommen, dass bei jedem einzelnen betroffenen Kind andere Behandlungsverfahren greifen. Insbesondere neue Medikamente, die erst in letzter Zeit hergestellt worden sind und die zielgerichtet wirken. Das heißt, die gegen ganz bestimmte Veränderungen gehen, die sich auf der Grundlage von Erbgutläsionen entwickeln. So möchten wir also zunächst mal bei Kindern erproben, ob das nicht ein Instrument ist, was eine maßgeschneiderte Therapie in einer schwierigen Behandlungssituation erlaubt.
Wie Professor Wiestler, der Vorstandschef des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg, sagt, haben diese Untersuchungen mittlerweile schon begonnen. In Heidelberg wird bereits bei allen Kindern, die einen Rückfall bei einer Krebserkrankung erlitten haben, das komplette Erbgut analysiert. Das soll nach Möglichkeit bundesweit auf alle betroffenen Kinder ausgedehnt werden. Die Wissenschaftler wollen nun herausbekommen, welche Genveränderungen bei diesen Kindern gehäuft auftreten. Dabei sind in der Regel mindestens 5 oft auch bis zu 10 Gene verändert, deren Zusammenspiel dazu führt, dass aus einer gesunden Zelle eine Krebszelle wird. Für Professor Wiestler ist es Ziel, zunehmend Medikamente zu entwickeln, die ganz gezielt die Veränderungen angreifen, die durch solche Erbgutmutationen verursacht werden. Aber was heißt ganz gezielt?
Das heißt ganz konkret, dass eine Erbgutveränderung dazu führt, dass das von dem jeweiligen Gen geschriebene Eiweißmolekül eine Veränderung erleidet. Und diese Veränderung kann mit dazu beitragen, dass die Zelle zu einer Krebszelle wird. Nun, wenn es gelingt, dieses veränderte Eiweiß durch ein Medikament seiner Funktion zu berauben, ist eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung dieser Krebserkrankung beseitigt. Das ist der Behandlungsansatz. Um diesen Behandlungsansatz zu wählen, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens, man muss diese Veränderungen kennen, erforscht haben. Und man muss sie feststellen können bei einzelnen Patienten. Zweitens, es muss ein Medikament geben, was gegen diese Veränderung gerichtet ist und eine entsprechende Wirkung entfaltet. Und das ist zunehmend der Fall, weil wir zum einen durch diese Erbgutuntersuchungen Veränderungen in großer Zahl beim einzelnen Patienten jetzt erfassen können. Zum zweiten entwickelt die Industrie eine zunehmende Zahl von Medikamenten, die zielgerichtet gegen genau solche krebstypischen Veränderungen gehen. Und diese beiden Richtungen müssen wir zusammenbringen.
Das war Professor Ottmar Wiestler, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg, über die Rolle der Erbgutuntersuchung für die Krebsforschung. Und das war HR Info Fit und Gesund. Heute zum Thema der Patient der Zukunft, wie Erbgutanalysen Forschung und Medizin verändern. Mein Name ist Viola Seife. Unsere Sendung gibt es auch im Internet unter hrinforadio.de.